Prüft alles und behaltet das Gute. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2025. Dazu kann sehr viel gesagt werden, wird sehr viel gesagt. Und ich bereite gerade 4 Bibelarbeiten vor dazu, wo ich verschiedene Gebiete auch abdecke, wo das eine Rolle spielt. Aber es wird sehr selten der eigentliche Zusammenhang bedacht, nach meiner Beobachtung, oder gar nicht. Die Jahreslosung ist ja nur ein kleiner Auszug aus einer Reihe von insgesamt 5 Teilsätzen, die im Urtext alle nur durch Komma getrennt sind. Also es ist ein Satz, ab Vers 19. Den Geist löscht nicht aus, Prophezeiungen verachtet nicht, sondern alles prüft, das Gute haltet fest, von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern. So mal etwas wörtlicher. Ein Satz, ein Zusammenhang, mittendrin die Jahreslosung versteckt. Den Geist löscht nicht aus, Prophezeiungen verachtet nicht, sondern alles prüft, das Gute haltet fest, von jeder Gestalt des Bösen haltet euch fern. Wir haben 2 negative Anweisungen am Anfang. Wir werden gemahnt, etwas nicht zu tun, den Geist nicht auszulöschen und eine Ausführungsbestimmung dazu, Prophezeiungen nicht verachten oder Prophetien. Und dann kommen 3 positive Anweisungen. Wir werden ermutigt, stattdessen etwas zu tun. Auch da ist das erste das Allgemeine und das zweite und dritte sind Anwendungen wieder. Also alles prüft und dazu gehört oder die Weisen, die es prüfen soll, das Gute festhalten, das Böse euch fernhalten. Und das würde ich gerne jetzt ein bisschen näher betrachten. Zunächst Vers 21, da steht, den Geist löscht nicht aus. Bei den Christen, an die der Brief gerichtet ist, in Thessaloniki, brannte der Geist. Und die Gefahr bestand darin, ihn auszulöschen. Bei uns ist das anders. Wir kennen das Feuer des Heiligen Geistes gar nicht mehr. Jedenfalls nicht in der Weise wie die ersten Christen, behaupte ich jetzt mal. Ich selber muss von mir sagen, ich kenne das Pfingstfeuer in diesem Ausmaß nicht. Ich kenne Funken und ich kenne Miniflammen, aber mehr nicht. Dagegen beobachte ich in unserer Kirche vor allem 2 Haltungen dem Heiligen Geist gegenüber. Die erste nenne ich fatalistisch. Fatalistisch heißt Schicksalsergebenheit. Schicksal schickt es so, ich kann nichts machen. Diese fatalistische Haltung kommt in dem beliebten Spruch zum Ausdruck, der Geist weht, wo er will. Das ist angelehnt an Johannes 3,8, ist aber dort, hat dort einen ganz anderen Sinn und Zusammenhang. Praktisch wird mit diesem Satz mehr oder weniger gesagt, der Geist weht, wo er will, das heißt bei uns gerade nicht, da kann man halt nichts machen. Punkt. Die andere Haltung wäre, nenne ich eher eine magische Haltung. Wir behaupten, jemand, der mit der richtigen Formel 3 Tropfen Wasser auf den Kopf bekam, also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft ist, der hat den Heiligen Geist und ist Gottes Kind und kommt in den Himmel. Auch wenn man nichts davon sieht und spürt, der Heilige Geist ist da und wirkt. Alles klar für immer. Oder wir denken oder behaupten vielleicht auch, wenn wir unsere Veranstaltungen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes beginnen, dann ist er da und wirkt, selbst wenn nichts davon zu merken ist. Beide Haltungen, die fatalistische wie die magische, bewirken, dass wir sozusagen entweder im linken oder im rechten Straßengraben unterwegs sind oder in beiden gleichzeitig, aber eben nicht auf der Straße. Das ist nebenbei gesagt recht mühsam, sich im Seitengraben zu bewegen. Vor allem aber heißt es, wir sind nicht auf dem biblischen Weg Jesus hinterher, sondern wir legen dem Heiligen Geist viele Hindernisse in den Weg und löschen ihn, ersticken sein Wirken. Richtig ist, dass der Geist unverfügbar ist. Richtig ist aber auch, dass er über uns verfügen will und dass wir uns dem öffnen oder verschließen können. Werner de Boer schreibt in seinem Kommentar zum ersten Thessalonicher Brief, und ich schätze Werner de Boer nach wie vor sehr, es ist die Wuppertaler Studienbibel, viele kennen die, er schreibt dort: Heiliger Geist ist Feuer. Wissen wir das überhaupt noch? Die wir in der reinen Lehre das wesentliche Merkmal der rechten Kirche sehen und die gemäßigte Temperatur in ihr so lieben. Luthers instinktive und leidenschaftliche Abneigung gegen alles Schwärmertum, die seine Begegnung mit allerlei schwierigen Bewegungen der Reformationszeit noch schwieriger und negativer werden ließ, hat die Sorge vor Schwärmerei zu einem Grundzug evangelischen Kirchentums gemacht. Wo immer ein Feuer auflodert, fürchten wir sofort den unheilvollen, das Haus der Kirche gefährdenden Brand. Darum gehört es zu dem Typischen der evangelischen Kirchengeschichte, dass neue Bewegungen in ihr nie fröhlich begrüßt, sondern stets erst einmal beargwöhnt und bekämpft worden sind. An der Feuernatur des Geistes kann man nichts ändern, und Feuer will und muss brennen. Verkennt man das, so erhält man jenen Heiligen Geist in Anführungsstrichen, dessen Dasein nur noch dogmatisch behauptet, von der Gemeinde aber nicht mehr lebendig und unwiderleglich erfahren wird. Ein typisches Beispiel dafür ist die Lehre vom Geistempfang bei der Säuglingstaufe. Von irgendwelchem Brennen ist in dem getauften Kinde nichts zu merken. Flamme, Licht und Kraft ist nicht da. Aber nach bestimmten Schriftworten muss der Geist durch die Taufe da sein, also ist das Feuer da, auch wenn nichts brennt. Ich muss dazu sagen, das Wirken des Heiligen Geistes ist in der Bibel immer wahrnehmbar. Bitte lest das Neue Testament mal durch und prüft diesen Satz. Das Wirken des Heiligen Geistes ist im Neuen Testament immer, auch im Alten übrigens, wahrnehmbar. Seit Pfingsten ist der Geist da, Gott hat ihn ausgegossen. Das feiern wir ja zu Pfingsten als Heilsereignis. Und nun ist nur noch die Frage, ob und wie dieses Feuer bei uns brennen soll oder darf. Und wir sind tatsächlich in einem gewissen Maße verantwortlich dafür, ob und wie viel der Heilige Geist Raum bei uns hat. Ob und in welchem Maße wir ihn wirken lassen, wenn er wirken will. Ich kann mich noch sehr gut an mein erstes inneres Bild erinnern. Zunächst habe ich daran gezweifelt und wusste gar nicht, kann man sowas ernst nehmen oder nicht. Ist das nur menschlich oder eigene Fantasie oder redet da doch Gott? Erklär es mal so, wir denken ja in Bildern auch. Also wenn ich den Begriff Schule sage, sehe ich meine Dorfschule vor mir. Oder wenn wir sagen Kirche, sehen wir meistens in Gedanken eine Kirche vor uns. Ja? Und manchmal ist es aber so, dass so ein Gedankenbild zuerst da ist. Und da muss man überlegen, ob das jetzt was bedeutet und wenn ja, was. Also ich hatte da so einen inneren Eindruck und bin dann mit dem Zeug erstmal zu dem geistlichen Leiter und Theologen gegangen, vor dem ich den allergrößten Respekt hatte, und habe ihn gefragt, was ich damit machen soll oder was er davon hält. Der kannte mich ein bisschen von vergangenen Gesprächen, das war Dieter Bischke im Schniewenhaus, und er sagte: Bei Menschen wie Ihnen, die so rational geprägt sind und viel nachdenken und alles immer logisch durchdenken und herleiten und begründen müssen, macht Gott das sehr gerne, dass er durch einfache Bilder oder bildhaft redet. Das ist typisch für ihn. Also es ist so ein bisschen sein Humor oder seine Weise, einer Überschätzung des rationalen Denkens entgegenzuwirken. So habe ich das im Hintergrund verstanden oder das Hintergründige von dieser Antwort. Also haben wir schon mal als erstes, den Geist nicht auszulöschen und Prophetien nicht zu verachten, könnte tatsächlich schon mal bedeuten, solche inneren Bilder nicht zu ignorieren, sondern wahrzunehmen, einer Prüfung zu würdigen und gegebenenfalls als Gottes Reden ernst zu nehmen und anzunehmen. Also ich war damals in Chemnitz, oder Karl Marx war das damals noch, im Magdalenenstift zu einer Taubblindenrüstzeit, und stand da unten im Hausflur und in einer Pause und sehe da plötzlich den Innenraum einer Kirche vor mir. Eher gotisch, jedenfalls so eine Riesenhalle, ziemlich groß. Und im selben Augenblick war mir innerlich klar, es geht jetzt nicht um ein Gebäude, es geht um Gemeinde als Leib Christi und diese äußere Kirche als ein Bild dafür. Und in dem Innenraum der Kirche waren natürlich Bänke und Altar und sowas und Kanzel, aber ansonsten natürlich nur Luft. Also ein Riesenraum, Haufen Luft drin und ein bisschen Zeug. Und das reichte auch. Also der Innenraum fiel deswegen nicht ein. Obwohl da größtenteils nur Luft war. Luft oder Wind ist übrigens sprachverwandt mit Geist in den Sprachen der Bibel. Und dann sah ich, dass Menschen begannen, in diesem Kirchenraum alles abzustützen. Das heißt, die haben dort eine Gerüststange nach der anderen reingesetzt und haben das ganze Ding voll gemacht mit einem ganz engmaschigen Gerüst. Von oben bis unten alles abgestützt. Man konnte gar nicht mehr durch. Das Anliegen war, damit das Ding hier einfällt. Wir müssen alles abstützen, von oben bis unten und Seiten. Und dann kamen einige, die stellten fest, hier drin kann man sich ja gar nicht mehr bewegen. Hier ist gar keine Freiheit mehr, Luft ist auch kaum noch. Und so ein Gerüst brauchst du nicht. Der Raum ist so gebaut, dass das Ding hält. Und dann fingen sie an, so einzelne Balken dort rauszuziehen, damit wieder Luft wird und Freiheit. Aber die anderen waren plötzlich entsetzt, die kriegten Angst, die kriegten Panik, die bringen unsere Kirche zum Einstürzen. Und sofort gingen die auf die los, die da Freiheit schaffen wollten und haben das beendet. Ende des Bildes. Könnte dieses Bild oder so ein Bild beschreiben, was unser Problem ist? Könnte es sein, dass wir als Kirche oder Gemeinschaft oder Gemeinden alles so abgesichert haben und absichern, dass der Betrieb läuft, sag ich mal, auch wenn Gott oder Gottes Geist nicht da ist? Haben wir möglicherweise alles so abgesichert und organisiert, dass wir ihn in Wahrheit eigentlich gar nicht brauchen? Ich stelle gerne mal eine Frage, habe ich schon manchmal gemacht. Wenn Gott seine Gegenwart aus unseren Gottesdiensten oder Veranstaltungen zurückziehen würde, würde da irgendetwas anders laufen? Wäre da irgendwas anders oder liefe es genauso weiter? Würde das überhaupt jemand bemerken, dass Gott nicht da ist? Ich behaupte, nein. Wir haben unsere Ordnungen, wir haben unsere Abläufe, wir haben unsere Vorbereitungen, wir haben unsere Ausbildung, wir haben unsere Schulungen, unsere Erfahrungen, wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben unsere Traditionen, wir wissen, wie es geht und so machen wir es, ob mit oder ohne Gott. Er kann seinen Segen dazugeben oder auch nicht, aber der Laden läuft. Und die allermeisten merken gar nicht, ob Gott tatsächlich da ist oder nicht. Damit meine ich jetzt, ob er mehr da ist als im Supermarkt und im Fußballfeld und im Wald und überall sonst auch. Ich meine, Gott ist überall gegenwärtig, das wissen wir. Aber es gibt so etwas wie eine, ich nenne es gern manifeste Gegenwart Gottes, wahrnehmbare Gegenwart Gottes oder die Gegenwart von Jesus. Das ist immer die Gegenwart seines Geistes, weil Gott der Vater ist im Himmel, so beten wir ja, Vater uns im Himmel. Jesus ist auch im Himmel, ja, seit der Himmelfahrt. Was auf der Erde ist von Gott, ist Gottes Geist. Deswegen ist das so wichtig. Also wenn Gott auf der Erde wirkt, wirkt er immer, egal was er tut, auch wenn er jemanden zum Glauben ruft, irgendwas ist immer sein Geist. Jesus sagt mal, dort wo Menschen auf seinen Namen hin versammelt sind, beziehungsweise versammelt wurden, das steht eigentlich im Passiv. Also wenn ich es ganz wörtlich übersetze, wo Menschen vom Geist zusammengeführt wurden, Geist habe ich jetzt ergänzt, aber versammelt wurden und auf Jesus ausgerichtet sind, sagt er, Jesus ist er mitten unter ihnen. Realität scheint es zu sein, die meisten merken gar nicht, ob Jesus da ist oder nicht. Was wir sehr wohl merken, ist, ob Menschen da sind. Auch hier, also wir nehmen uns gegenseitig wahr. Und es kann enorme Auswirkungen auf einen Kreis machen, welche Menschen da sind. Da kann die Anwesenheit eines Menschen einen Riesenunterschied machen. Einen Riesenunterschied. Und wenn Jesus da ist, hat es keine Auswirkungen? Oder wenn er fehlt? Das kann doch eigentlich nie wahr sein. Wenn wir es nicht merken, ob er da ist oder nicht, hat das vermutlich etwas damit zu tun, dass wir den Heiligen Geist persönlich nicht kennen. Wir wissen von ihm, er wirkt vielleicht auch an uns, will ich gar nicht bestreiten. Aber wir nehmen ihn gar nicht so wahr oder kennen ihn nicht, dass wir es merken, ob er da ist oder nicht. Ich sage nochmal, die Anwesenheit des Wirken des Heiligen Geistes, das heißt eben auch die Gegenwart von Jesus, waren im Neuen Testament immer wahrnehmbar und sein Fehlen auch. Der Gedanke mag jetzt neu sein oder frech oder weiß nicht was, aber bitte lest es mal im Neuen Testament oder achtet mal drauf, es ist so. Paulus mahnt, den Geist löscht nicht aus. Man kann also diesen Geist auslöschen oder ersticken. Zum Beispiel, indem man ihm mit Misstrauen begegnet oder ihm nicht gehorcht. Oder indem man ihn, sein Wirken, seine Gaben ignoriert oder gar zurückdrängt, nicht zulässt bei sich selber oder verbietet bei anderen in der Gemeinde. Oder indem man ein offensichtliches Wirken Gottes durch den Heiligen Geist als dämonisch und satanisch bezeichnet und ablehnt und bekämpft. Da besteht die Gefahr, dem nahe zu kommen, was einige Pharisäer und Schriftgelehrte bei Jesus taten. Und in diesem Zusammenhang sprach Jesus ja von der Lästerung des Geistes oder von der Sünde gegen den Heiligen Geist. Das sollte man sich gut überlegen, ob man das begehen will. Man kann den Heiligen Geist und sein Feuer auch ersticken oder auslöschen, indem man Begeisterung über Gott, Enthusiasmus, Leidenschaft für Gott, Eifer eben dämpft, erstickt, verspottet, nicht zulässt. Oder indem man das Wirken des Heiligen Geistes durch menschliche Methoden ersetzt. Und da gehört etwas dazu, was ich mal die Psychologisierung unserer Gemeinden, Kirchen und Werke nenne. Ich habe einiges an kirchlichen Weiterbildungen genossen, die in ihrer Methodik weitestgehend von einer bestimmten Psychologie und gewissen gruppendynamischen Prozessen bestimmt waren. Und mein Eindruck war da ganz stark, dass damit der Heilige Geist regelrecht ausgeschlossen wurde. Ich kann das auch erklären. Die Bibel sagt, Fleisch und Geist sind einander entgegengesetzt und bekämpfen einander. Und das Fleisch gehört dabei ans Kreuz, so schreibt Paulus in Galater 5. Und viele psychologische Richtungen, nicht alle, aber viele, streben genau das Gegenteil an. Sie veredeln das Fleisch und motzen es auf, statt es ans Kreuz zu bringen und Erneuerung durch Gottes Geist zu suchen. Und das ist der Tod von Gemeinden, Gemeinschaften, Kirchen und kirchlichen Werken. Und das lässt sogar Bewegungen geistlich absterben, die einmal durch eine Erweckung ins Leben gerufen wurden. Ich kann euch hinterher Beispiele nennen, aber das nehme ich nicht auf. Das ist meiner Ansicht nach ein starkes Hindernis oder ein Dämpfen des Heiligen Geistes. Ich könnte es auch allgemein sagen, wir hindern das Wirken des Heiligen Geistes, wenn wir insgesamt einen menschenzentrierten Ansatz verfolgen, statt dass Gott die Mitte, Ausgangspunkt und Ziel ist. Das ist weithin das, was wir in der Kirche haben. Wir gehen von Menschen aus und dienen den Menschen und machen ein bisschen Lebenshilfe mit Hilfe spiritueller Übungen oder Erkenntnisse. Und wir vertreiben ihn auch oder löschen ihn, wenn wir die Abhängigkeit von Gott ablehnen oder reduzieren oder vielleicht gar nicht kennen und uns nur noch von menschlichen Ressourcen abhängig machen, gleich welcher Art. Also Feuer löschen können wir ganz gut. Ich denke, das haben wir gelernt. Die Frage ist, wie könnte es wieder brennen? Also, was könnten wir tun, damit Gottes Geist unter uns wieder wirken kann? Und da denke ich, ist ein erster Schritt, dass wir zunächst einmal unsere geistliche Armut erkennen. Und dass wir unsere Bedürftigkeit, dass wir Gottes Geist brauchen, und unser Angewiesensein auf ihn bekennen. Dass wir also nicht mehr sagen, wie die Christen in Laodicea, ich bin reich, reich geworden, habe alles und nichts weiter nötig, sondern das, was Jesus dort auch ihnen sagt, nein, ich bin geistlich in einem elenden, erbärmlichen Zustand, ich bin arm und blind und stehe nackt vor Gott da. Dass man erstmal zu dieser Erkenntnis überhaupt kommt, dass da ein Mangel ist und das auch zugibt und bekennt. Und dann wäre es gut, sich Jesus und damit auch seinem Geist auszuliefern. Also ihm zu sagen, du darfst über mich verfügen, ich möchte das gern. Es geht ja gar nicht so darum, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern eher, dass er uns hat. Darum geht's, dass er in uns wirklich den Raum hat und die Erlaubnis hat, uns zu gebrauchen, zu uns zu reden und zu benutzen. Es gehört dazu, Sünde als Sünde zu erkennen und zu bekennen, dass wir Vergebung und Reinigung erfahren, weil das auch natürlich Gottes Gegenwart beeinträchtigt, wenn wir bewusst in Sünde leben. Und dann, dass wir Jesus tatsächlich gehorchen. Und zwar auch in dem, wo er sagt, bleibt und wartet, bis ihr den verheißenen Geist und mit ihm Gottes Kraft und seine Ausrüstung und Gaben empfangen habt. Macht und geht nicht eher los, bis das passiert ist. So ähnlich lesen wir es am Ende des Lukas-Evangeliums. Und das war ein Befehl. Ihr geht nicht eher los, missionieren und sonst was, bis ihr das gekriegt habt. Und solange bleibt ihr sitzen, buchstäblich, bleibt sitzen, bis ihr es habt. Das heißt dann auch, wir dürfen um diesen Geist bitten oder jemanden anders bitten, mit uns darum zu beten, bis wir es empfangen haben. Etwas, was Paulus auch sagt, ist, dass wir uns nach den Gaben des Geistes ausstrecken sollten. Also ausstrecken statt verachten. Das gilt für Prophetien, was vorhin zitiert. Paulus schreibt manchmal, dass ihr alle weissagen würdet oder könntet oder weissagtet. Gilt aber auch schon für das Geringere des Sprachengebets. Wer sich danach ausstreckt und wer es dann vielleicht empfängt, der sollte es dann tatsächlich auch viel praktizieren und dann wird er erleben, dass der Heilige Geist immer mehr Raum in seinem Leben bekommt. Das hat Auswirkungen. Ein Punkt ist auch, unsere Feigheit zu überwinden und dem Heiligen Geist zu gehorchen, wenn er uns ein Wort oder einen Eindruck zum Weitergeben gibt oder wenn er uns drängt, etwas zu tun oder zu sagen. Also wir trauen uns das ja oft nicht. Ich kenne das sehr gut von mir. Und dann bleibt das Wirken des Geistes auf der Strecke. Dann kommt er nicht zur Entfaltung. Und dazu gehört für mich noch ein Punkt, Mut zu Fehlern haben und Fehler machen dürfen. Also wir brauchen vor Fehlern keine Angst haben. Gott kommt mit Fehlern zurecht. Jesus hat sich immer mit den Selbstgerechten gestritten, nicht mit denen, die Fehler gemacht haben. Das war für Jesus nie ein Problem. Wir sollten auch in der Gemeinde mit Fehlern zurechtkommen und sollten das einüben. Der nächste Vers sagt ja dann, ich sage das dann noch, prüft alles und behaltet das Gute. Also prüft doch die Gemeinde, behält das Gute und wird die Fehler des Versagen nicht anhängen, wenn sie das macht. Ja, sondern sie wird sich auf das Gute konzentrieren und das andere niemanden übel nehmen und nachtragen. Wenn sie nach der Jahreslosung lebt, ich komme da noch drauf. Man lernt nämlich oft mehr aus Fehlern, als aus dem, was einem gelingt. Das ist so. Und wir haben es in der Politik und in der Wirtschaft oft so, dass Leiter abgesägt werden, weil sie Fehler gemacht haben. Aber wer sich Fehlern stellt und aus ihnen lernt, ist als Leiter viel qualifizierter als alle anderen. Also das sind die besten Leiter, die schon mal richtig Fehler gemacht haben und daraus gelernt haben. Die sollte man gerade nicht absetzen, sondern befördern. Und da sollte Gemeinde ein Vorbild sein drin und Fehler zulassen. Also Mut zu Fehlern machen. Eine Fehlerkultur entwickeln, könnte ich sagen. Gemeinde darf man üben und darf man Fehler machen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Deswegen prüfen wir ja und behalten das Gute. Das ist gar kein Problem. Und wir können den Heiligen Geist wirken lassen, indem wir Gottes Wort leben, dass wir das lesen, dass wir mit dem Wort leben, dass wir Lobpreis und Dank und sowas einüben. Epheser 5 sagt mal sowas, dass wir Psalmen singen sollen und anderen ermahnen und so weiter und danken und so weiter. Und das hängt mit der Erfüllung mit dem Heiligen Geist zusammen. Und auch indem wir mal das Wort Gottesdienst ernst nehmen. Das heißt, nicht nur Veranstaltungen besuchen, abhalten, sondern Gott dienen und uns von Gott dienen lassen. Das heißt der Gottesdienst. Beides, wir dienen Gott und Gott dient uns. Es gibt so eine Stelle in der Apostelgeschichte 13, als sie dem Herrn dienten, Luther übersetzt jetzt Gottesdienst hielten. Da steht im griechischen Wort Leiturgeo, da kommt unser Wort Liturgie her. Also als sie Gott dienten, also etwas taten für Gott und um Gottes Willen. Es war keine Veranstaltung für Menschen, da ging es nur um Gott und diese Gruppe, die da zusammen war. Als sie Gott dienten, sprach der Heilige Geist, durch eine Prophetie offensichtlich, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk ab, zu dem ich sie berufen habe. Also dass wir Zeiten vor Gott verbringen, in denen es nur um Gott geht, wo wir vor ihm sind, ihm dienen, wo er uns begegnen darf, wo er uns berühren darf, uns dienen darf, zu uns reden darf. Ich selber denke, wenn wir als Kirchen und Gemeinden oder auch deren Leitungsorgane, wenn wir so viel Zeit im Gebet und Hören vor Gott verbringen würden, wie wir diskutieren miteinander, dann hätten wir Erweckung. Und wenn wir persönlich so viel Zeit mit Gott verbringen würden, wie wir mit den Medien verbringen, mit Radio, Fernsehen, Internet, Computer, Presse und so weiter, dann wären wir Christen, in denen Gottes Feuer brennt. Wir waren bei dem ersten Befehl oder Teilbefehl, den Geist löscht nicht aus. Dazu gehört dann auch, Prophetien verachtet nicht. Das ist das nächste im Vers 20. Für die Christen in Thessaloniki waren Prophetien offensichtlich so alltäglich und normal, dass die Gefahr bestand, sie gar nicht mehr zu beachten oder sie zu verachten, gering zu schätzen, gar nicht mehr darauf zu hören. Auch der Missbrauch dieser Gabe oder die Ausübung dieser Gabe durch problematische Personen konnte oder kann die Gefahr der Geringschätzung dieses sehr notwendigen Charismas mit sich bringen. Und wieder ist unsere Lage der evangelischen Kirche, auch der katholischen Kirche, im krassen Gegensatz dazu. Da wissen normale Gemeindeglieder in aller Regel gar nicht mehr, was Prophetien überhaupt sind. Geschweige denn, dass sie sowas erleben. Kommt überhaupt nicht vor. Also, Prophetie, was ist das? Das möchte ich jetzt dann doch mal versuchen zu erklären. Prophetie ist eine von Gott oder von Gottes Geist inspirierte Rede. Das heißt, jemand hat etwas von dem empfangen, was auf dem Herzen Gottes ist, wie Gott etwas sieht, was Gott zu einem bestimmten Thema sagt und gibt es weiter. Das kann sich auf die Gegenwart beziehen, auf die Vergangenheit, wo was zu klären oder zu lernen ist, oder auf die Zukunft. Jesus hat immer wieder als Prophet gesprochen und wurde auch als Prophet bezeichnet, der Prophet aus Nazareth, ja. Prophetie ist eine der wichtigsten Gaben, erklärt Paulus in 1. Korinther 14. Man sollte sich danach ausstrecken, schreibt er. Und für Paulus gehörten Prophetien ganz normal zu jedem Gottesdienst, so wie für uns die Predigt dazu gehört. Wichtig ist jetzt, bei Prophetie im Neuen Testament geht es nicht um neue Offenbarungen, sondern darum, dass die Offenbarung der Bibel neu, klar, aktuell und konkret wird. Das heißt, es leuchtet auf, was die Bibel für eine bestimmte Person sagt oder was jetzt biblisch gesehen dran ist und gilt. Wer aufgrund von Prophetien neue Lehren, neue Dogmen einführt, wird zum Sektengründer. Das gab es leider immer wieder und gibt es bis heute. Prophetie kann heute nur Aktualisierung und Konkretisierung der Bibel sein. Also die Bibel ist ein ziemlich dickes Buch, habt ihr vielleicht schon gemerkt. Und die Frage ist doch jetzt immer, was ist denn Gottes Wort zur Lage jetzt? Von den 2000 Seiten und vielen, vielen Sätzen. Was gilt denn du jetzt konkret in der Lage, in der ich jetzt bin? Was will Gott jetzt? Wie sieht er das? Was müssen wir jetzt von ihm her wissen? Was will Gott tun und was haben wir zu tun? Worauf haben wir uns jetzt einzustellen? Meine Bibel sagt an vielen Stellen, Gott ist kein stummer Götze oder toter Götze, sondern er lebt und er redet. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Und Jesus sagt, was jedes Schaf kann, sollte jeder Christ können. Und da sagt er, meine Schafe hören meine Stimme und unterscheiden sich übrigens auch von anderen Stimmen. Und der Heilige Geist ist ein prophetischer Geist von Natur aus, erklärt Petrus in der Pfingstpredigt. Da zitiert er Joel, eure Töchter werden Weissagen und Prophetien und so weiter und Träume und so weiter. Und wir entdecken das durch das Neue Testament hindurch, dass der Heilige Geist prophetisch wirkt, bis hin in der Offenbarung, wo 7-mal von denen die Rede ist, die das Zeugnis Jesu haben. Und das wird erklärt, das Zeugnis Jesu ist der Geist der Prophetie. Das heißt, der Heilige Geist bezeugt einmal Jesus, dass Jesus uns groß wurde, aber er bezeugt uns auch, wie Jesus etwas sieht, wie er es in Sendschreiben gemacht hat oder wie Jesus jetzt etwas sieht, das bezeugt der Heilige Geist. Und das ist prophetisch, wenn Jesus uns etwas mitteilt. Wir dürfen erwarten, dass Gott redet. Und wir brauchen das auch, weil, wie gesagt, ich kann mir irgendwas raussuchen oder Finger reinlegen und sagen, das mache ich jetzt, aber das ist, glaube ich, noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und manchen sagt Gott auch etwas, was für andere oder nur für andere von Bedeutung ist, und da beginnt Prophetie. Ich kann Dinge selber für mich hören, die erstmal, dass der Tag klar wird oder so. Wenn es für andere auch gilt, beginnt Prophetie, und die gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Das beginnt auf der Ebene der Seelsorge, dass ich von Gott her erkenne, was Gott diesem Menschen sagen will oder was, wo eigentlich die Ursache für sein Problem ist und wo die Lösung ist und wie wir jetzt weitergehen. Das ist unheimlich wertvoll, oder man kommt auf viele Dinge überhaupt nicht ohne diese Gabe, wenn Gott nicht immer was aufdeckt und sagt, dort liegt es. Das kann auch unbewusst passieren. Ich bete mit Leuten und mache mir da keine Gedanken. Ich bete, was einfällt, und der sagen mir, das hat alles zugetroffen, oder später sagen sie mir, was ist alles gekommen. Ich hatte keine Ahnung davon, mir war es gar nicht bewusst. Ja, aber Gottes Geist wirkt, er kennt den Person, und Gott hat was auf dem Herzen für diese Person, und das kommt dann irgendwie durch. Also das kann in der Seelsorge beginnen, das kann die Familie betreffen, es kann die Gemeinde betreffen, was da dran ist, oder ein Ort. Es kann die Kirche betreffen, es kann ein Land betreffen, es kann auch die Welt betreffen. Wie kann sich diese Gabe zeigen? Das Erste und Einfachste ist vielleicht, kann man so nennen, Gott gibt Eindrücke. Da ist plötzlich ein Wort im Inneren, was vor einem steht. Man weiß gar nicht, wozu das jetzt da ist. Oder vielleicht ein Satz. Und wenn man den Mut hat, ihn auszusprechen, kommen weitere Sätze, und auf einmal merkt man, Gott sagt was. Oder es taucht ein inneres Bild auf, wie ein Gedanken, wie ich das vorhin erzählt habe. Und man merkt, das ist jetzt nicht bloß Fantasie, die habe ich auch reichlich, aber jetzt gebraucht Gott das, und er will mir was deutlich machen. Oder auch anderen. Das ist so das Häufigste. Manche erleben auch offene Visionen, also dass sie wie auf einer Leinwand vor sich sehen, wie im Kino. Ganz real, wie alles andere auch, plus die anderen sehen es eben nicht. Es gibt manchmal auch so etwas wie, dass manche werden entrückt oder wie in eine andere Welt hineingenommen werden. Also ich sage mal ekstatische Erfahrungen oder Trance. Jedenfalls hatte Petrus mal sowas, als er auf dem Dach war da, und dann hat er einen Trance und sieht da so ein Tuch, was vom Himmel kommt. Und es war auch ein Bild, aber Gott erklärt ihm damals, dass er zu den Heiden gehen soll und kooperieren soll. Da spricht die Bibel wörtlich von Ekstasis. Ich kann es nicht ändern, steht so da. Hatte eine Ekstasis. Paulus kannte das in 2. Korinther 12. Ich war entrückt im Himmel. Ich weiß gar nicht, ob ich im Leib oben war oder hier war. Ich war außer mir und war ganz in die Welt Gottes hineingenommen. Johannes in der Offenbarung dasselbe. Ja. Und es kann auch Träume geben, wo man merkt, dass das ist jetzt nicht nur, dass meine Seele etwas verarbeitet. Das ist die häufigste Form von Träumen. Das brauchen wir auch, damit wir innerlich sortieren, was hier so abgegangen ist. Sondern dass Gott durch Träume redet, gibt es. Die haben dann eine andere Klarheit, und man merkt es auch, die unterscheiden sich von normalen Träumen. Wie eine Prophetie empfangen wird, ist überhaupt nicht wichtig. Und da ist auch nichts besser als das andere. Die Erfahrung haben, sagen, wenn Gott so deutlich redet mit Entrückung und sonst was, dann wahrscheinlich, weil der Kerl das anders nicht kapiert, also weil er so verstockt ist, dass Gott so stark dort eingreifen muss. Und wenn einer sensibler ist, genügt ein ganz zarter Eindruck. Es hat also nichts zu sagen, wenn was nur sehr zart kommt, dass das nicht von Gott wäre, will ich damit sagen. Ja, das ist egal, wie das gegeben wird. Da macht man auch Erfahrung oder kann reinwachsen. Und das meint eben, verachtet es nicht, sondern wenn sowas ist, dann nehmt das mal ernst und prüft es. Kommt noch drauf. Häufig muss das dann ausgelegt werden, also was so ein Bild etwa bedeutet. Ja, zum Beispiel diese Kirche, die ich da gesehen habe, da ging es ja nicht um Bau der Kirche. Und man muss auch lernen, das, was man empfangen und ausgelegt hat, noch richtig anzuwenden. Und da passieren auch ganz viele Fehler, dass man es falsch auslegt oder falsch anwendet. Ne, jemand hat ein Bild vor sich, sieht in der Gemeindeversammlung so lauter Geldscheine um den Kopf fliegen und hat irgendwie einen Eindruck von Finanzuntreue und sagt ihm auf den Kopf zu, so spricht der Herr, du bist mit deinem Geld untreu und so weiter. Darf man nie machen, schon gar nicht öffentlich. Und zwar völlig verkehrt, er war nicht untreu, sein Kompagnon, sein Geschäftsführer war untreu. Und dann ist der Betrieb pleite gegangen, weil er es nicht gemerkt hat. Und wenn die das richtig angewendet hätten, diese, oder ausgelegt hätten, überlegt hätten, Herr, was willst du denn damit sagen? Dann wäre dieser arme Kerl gewarnt worden, pass auf deinen Geschäftspartner auf und greif hier ein. Und so ist er aber vor allen Leuten blamiert worden. Da war also eine Offenbarung richtig. Also das, was mit Geld nicht stimmt, ja, aber es war falsch verstanden und falsch ausgelegt und falsch angewendet. Das macht es manchmal kompliziert. Ja? Deswegen Prüfung. Also, dass man einmal bewusst ist, ich muss dann noch gucken, was heißt das jetzt wirklich und wie wende ich es an? Was mache ich damit? Das sind nochmal andere Dinge. Ich kann das jetzt nicht zu sehr vertiefen. Gibt es an anderer Stelle mehr davon von mir. Aber noch ein Satz, Propheten sind eher Hervorsager als Vorhersager. Das heißt, sie bringen mit ihrem Reden etwas hervor, sie bringen etwas voran, setzen es in Gang, sie ermutigen, sie trösten, ermahnen, korrigieren von Gott her und zu Gott hin. Also dass da von Gott her das in Gang kommt, was Gott jetzt haben will für die Gemeinde. Macht das oder macht es nicht. Propheten sind Menschen, die oft sagen können oder sogar müssen, so spricht der Herr. Das können dann auch Voraussagen für die Zukunft sein, aber das ist vielleicht der geringere Teil von Prophetien. Prophetien nicht zu verachten, dazu gehört nun, sie einer Prüfung zu würdigen und das Gute zu behalten. Da sind wir jetzt bei der Jahreslosung. Prophetien nicht zu verachten, dazu gehört nun, sie einer Prüfung zu würdigen und das Gute daraus zu behalten. Jetzt sind wir bei der Jahreslosung, Vers 21. Alles aber prüft, das Gute haltet fest. Das heißt, und das bitte ich jetzt auch zu hören, wir schätzen Prophetien gerade nicht richtig, wenn wir uns ihnen blind unterwerfen. Und wir schätzen das Wirken des Heiligen Geistes gerade nicht richtig, wenn wir uns das nicht genau anschauen. Und das führt zugegebenermaßen in eine Spannung hinein. Wir wollen auf der einen Seite Gottes Geist nicht hindern und seine Äußerungen nicht verachten, nicht auslöschen und doch müssen wir die Echtheit prüfen. Ja, und manche kippen auf der einen Seite über, dass sie alles kritisieren, die andere wollen ja nichts prüfen, um nichts zu dämpfen. Aber der echte Weg geht tatsächlich zwischen Geringschätzung und Überschätzung mitten hindurch. Ich sage das nochmal, der echte Weg geht zwischen Geringschätzung und Überschätzung mitten hindurch. Wir dürfen weder aus Angst vor Schwärmerei den Geist ständig löschen, noch dürfen wir alles, was geistlich aussieht und fromm klingt und lebendig wirkt, annehmen, ohne es geprüft zu haben. Wenn ein Prophet blinden Gehorsam und Unterwerfung fordert und eine Prüfung ablehnt, dann beweist er damit schon, dass er von einem falschen Geist getrieben ist. Oder es zeigt zumindest, dass, ich sag mal, sein Fleisch, seine alte Natur, in der die Sünde sich entfaltet, immer noch die Oberhand hat, auch wenn der Geist gelegentlich durchkommt. Propheten haben in der Gemeinde nie zu regieren. Ich sage das mal sehr deutlich, Propheten haben nie zu regieren. Es gab in Israel Propheten, die Könige hatten ihre Propheten, aber die Propheten haben nicht hineinregiert. Der König hat entschieden, was er dann macht. Und er konnte den Propheten ins Gefängnis setzen oder konnte auf ihn hören. Der Prophet hat seine Botschaft auszurichten, Punkt. Er hat nicht zu regieren, er hat niemanden zu bestimmen. Wenn das passiert, ist es ein Missbrauch der prophetischen Gabe. Ja, deswegen prüfen. Propheten haben nie zu regieren, sondern die Gemeinde hat zu prüfen. Wir haben zu prüfen und zwar wohlwollend, sagt nun das Wort hier, um das Gute, Edle, Gesunde festzuhalten und weiterzubewegen. Es gibt bei uns so viele Fehlersuche und so viele gegenseitige Verurteilungen wegen der Fehler, die natürlich nur die anderen machen. Und das ist nicht gemeint. Es gibt, manche haben eine Art Leistungssport unter Christen, dass die sagen, was alle anderen Christen und Konfessionen falsch machen, bloß wir liegen richtig. Das ist ganz schlimm. Und die prüfen alles außer sich selber und finden überall die Fehler der anderen. Und das ist ein ganz großes Übel und hat mit der Jahreslosung nichts zu tun, gar nichts. Ich erkläre das noch. Prüft alles und behaltet das Gute. Es gibt für das Wort prüfen im Neuen Testament mehrere Worte im Griechischen. Und das hier verwendete Wort bedeutet prüfen, billigen, als bewährt annehmen, die Echtheit einer Sache untersuchen, erproben, untersuchen, prüfen, zwecks Anerkennung eigentlich anerkannt machen. Das heißt, der Zweck dieser Prüfung ist, möglichst viel Gutes und Echtes herauszufinden und nicht möglichst viele Fehler zu finden, die man den anderen dann anhängen kann. Und das unterstreicht nochmal der nächste Befehl, behaltet das Gute. Also nicht, behaltet die Fehler und werft sie den Leuten ständig vor, was sie alles falsch gemacht hat. Und damals hast du falsch gelegen in der Prophetie und dort hast du auch daneben gelegen, sondern nicht, dort hast du mal bestätigt und es hat gestimmt, das soll man festhalten. Ja? Merkt ihr den Unterschied? Behaltet das Gute. Für gut steht im Griechischen ein Wort, das bezeichnet das Schöne, Hübsche, Liebliche, Anmutige, das Sittlich Gute, das Edle, das Treffliche, das Ehrenhafte, das Lobenswerte, das Geziemende, Anständige, Tüchtige, Brauchbare, Geeignete, Nützliche. Die Sprachwurzel ist gesund und schön. Behaltet, haltet fest, ergreift, nehmt in Besitz, nehmt ein, erobert, gewinnt, erlangt, behaltet für euch. Ist das das Verb noch? Also es ist ein sehr intensives oder gesteigertes Haben, steht dort. Es geht also um eine ganz wertschätzende Haltung bei diesen Prüfen. Eine wertschätzende Haltung, die trotzdem oder gerade deswegen prüft. Weil wo Gottes Geist wirkt, ist immer Gutes dabei. Und dieses Gute ist es wert, herausgefiltert und behalten und genutzt zu werden. Also ich bin fokussiert auf das Gute. Und sollte dabei aber noch beachten, in Gottes Augen kann was anderes gut sein als in unseren. Also es zählen nicht unsere menschlichen Maßstäbe, sondern Gottes Maßstäbe. Es gibt viele Bibelstellen, ich nenne die jetzt nicht, er tat, was gut in seinen Augen war. Aber es war nicht gut in den Augen Gottes, heißt es an anderen Stellen. Ja? Als Petrus Jesus mal einen richtig guten Rat gab, nämlich das Kreuz zu vermeiden, geh nicht ans Kreuz, da konterte Jesus, geh weg hinter mich, Satan, denn du denkst und meinst, hast nicht im Sinne, was göttlich ist, sondern was Gottes ist, sondern was menschlich ist, was der Menschen ist. Also das menschlich Gute war gerade in Gottes Augen nicht gut. Die Herausforderung ist, was gut und edel ist, muss anhand des Wortes Gottes und mit Hilfe des Heiligen Geistes geprüft werden. Noch ein kleines Beispiel. Jesus kündigte vor seiner Kreuzigung prophetisch an, jetzt aber wird der Herrscher oder Fürst dieser Welt, gemeint ist der Teufel, hinausgeworfen werden. In der Kreuzigung geschah offensichtlich das genaue Gegenteil. Jesus wurde rausgeworfen durch die Kreuzigung. War jetzt Jesus ein falscher Prophet? Oder sagte er das geistlich Zutreffende? Eine wirklich geistliche Prüfung kommt zu dem Ergebnis, in all dem Bösen, was sich in der Kreuzigung manifestiert, dürfen wir, müssen wir das etwas absolut Gutes mit aller Kraft festhalten, nämlich der Teufel hat verloren. Ja? Das ist die Aussage von Jesus. Jetzt ist der Satan gerichtet, er ist rausgeworfen. Aber gesehen hat man das Gegenteil, Jesus wurde rausgeworfen. Versteht ihr den Unterschied? Diese Prophetie war tatsächlich nötig, um zu verstehen, was bei der Kreuzigung geschieht. Dass es eben nicht die große Katastrophe war, wie es aussah, sondern dass das Gericht über den Teufel war, obwohl Jesus gerichtet wurde. Das ist verrückt. Ich will bloß mal deutlich machen, also Prophetien können etwas sagen, was erstmal überhaupt nicht einleuchtet und trotzdem sind sie echt, weil Gottes Sicht eben eine andere ist als unsere und Prophetien geben eben Gottes Sicht wieder und nicht unsere. So, wie können wir Prophetien prüfen? Paulus nennt keine Prüfkriterien, das ist verrückt. Er sagt nicht, wie wir es machen sollen. Warum nicht? Weil die Kriterien klar waren? oder weil es gar keine äußeren von jedem anwendbaren Mittel gibt, um Propheten zu messen und zu prüfen, könnte sein. Wobei tatsächlich manchmal auch Äußerlichkeiten hilfreich sind. Es gibt eine frühe christliche Schrift, die nicht ins Neue Testament aufgenommen wurde, die 12 Apostel lehren, spätes 1. Jahrhundert, die lehrt, nicht jeder, der am Geist redet, ist ein Prophet, sondern nur, wenn seine Lebensweise sich am Herrn orientiert. An der Lebensweise sollte er erkennen, ob es ein echter Prophet ist. Einer, der nicht tut, was er lehrt, ist ein Lügenprophet. Dann schreiben sie, wenn ein Prophet Geld nimmt, ist er ein Lügenprophet. Den hört nicht an, wenn er Geld für sich haben will. Wenn er Geld für andere sammelt, den dürfte er hören, aber für sich müsste er ablehnen. Finde ich interessant. Grundsätzlich gilt, erstes und letztes Prüfkriterium ist die Bibel, die Heilige Schrift. Entspricht das Gesagte dem, was die Bibel sagt? Also fügt sich eine Prophetie in den Rahmen der Bibel ein, entspricht sie ihr, aktualisiert sie und konkretisiert sie. Oder fügt sie der Bibel etwas Neues und Fremdes hinzu? Dann wäre es abzulehnen. Also eine äußere, und ich sage jetzt mal dazu, innere Bibelkenntnis. Ein äußeres und inneres Vertrautsein mit der Heiligen Schrift ist die erste Voraussetzung, überhaupt um Prophetien prüfen zu können. Damit meine ich auch, wenn ich viel Bibel lese, nehme ich auch den Geist auf, in dem das Wort da gegeben ist. Ist er inspiriert, da ist der Geist Gottes drin. Und ich kriege damit so ein Gespür, passt das zu dem, was ich in der Bibel lese? Also auch intuitiv merke ich das dann, wenn ich Bibel verinnerlicht habe. Ja? Nicht nur äußerlich. Und dann sollten wir noch methodologischen Grundsatz verstehen, der heißt, der Gegenstand der Erkenntnis bestimmt den Weg der Erkenntnis. Das heißt, das, was zu prüfen ist, bestimmt, wie es zu prüfen ist. Ich kann die Netzspannung hier in der Steckdose nicht mit Zollstock prüfen und messen. Und ich kann die Temperatur nicht mit der Küchenwaage feststellen. Könnt ihr probieren, wird nicht, sondern ich brauche für die Netzspannung ein Messgerät, das die Spannung anzeigt, und ich brauche für die Temperatur tatsächlich einen Thermometer. Das heißt, jetzt Geistliches kann nur geistlich geprüft werden. Wenn es um geistliche Wirklichkeit geht, brauche ich den Geist Gottes selber, um zu prüfen zu können. Wenn Gottes Geist in mir ist, wenn ich ihn habe, dann wird er denselben Geist auch in anderen erkennen. Deswegen merke ich, wenn ich irgendwo fremde Leute treffe und der ist bekehrt, da ist sofort eine Brücke da, weil mein Geist in mir erkennt den Heiligen Geist in anderen. Da ist sofort eine Verbindung. Ja? Das ist schon das Erste der Prüfung, dass ich das mitkriege. Und Gottes Geist in mir erkennt, ob das, was der andere sagt, von ihm stammt oder nicht. Also er reagiert drauf. Und wenn der Heilige Geist in mir das erkennt, wird er in mir so eine Art Bestätigung geben oder ein grünes Licht geben und sagen, ja, das ist von mir. Es gibt so eine innere Resonanz und ich habe Frieden drüber. Und wenn es von einem anderen Geist kommt, was da kommt, dann werden in mir irgendwie, ich sag mal, rote Alarmlampen angehen oder eine Warnlampe aufleuchten oder ich kriege eine gewisse Unruhe, ungutes Gefühl oder wie man es auch nennen soll, weil ich merke, hier stimmt was nicht überein. Das ist nicht in dem Geist, den ich als Heiligen Geist kenne.
Du hast ja immer gesagt, dass wenn man eine Ruhe darüber bekommt, dass das von Gott ist.
Kann, ne? Bei Yoga kriegst du eben auch Ruhe. Das ist genau das, was du gesagt hattest. Also da muss man nochmal gucken, ne? Ja, es ist nicht nur, es ist auch, ne? Genau. Wenn Gottes Geist in mir wohnt, dann ist dieser Geist gleichzeitig wie eine Art Messinstrument, was ausschlägt und was mitkriegt. Und dann kann ich Geistliches prüfen. Das heißt, wer Gottes Geist hat und mit ihm erfüllt ist, mit ihm lebt, der kann Geistliches prüfen und sortieren. Und wer Geist Gottes nicht hat und nicht mit ihm lebt, kann das nicht. Punkt. 1. Korinther 2 schreibt Paulus, Geistliches beurteilen und deuten wir geistlich, fügen wir mit Geistlichem zusammen. Doch der seelisch bestimmte Mensch nimmt die Dinge des Geistes nicht auf. Sie sind ihm Torheit und er kann sie nicht erkennen, weil sie geistlich untersucht und beurteilt werden müssen. Aber der geistliche, vom Geist bestimmte Mensch untersucht, beurteilt alles. Er selbst aber wird von niemandem richtig beurteilt. Wir haben den Verstand, den Denksinn, die Denkweise und Gesinnung Christi. Ja, also der Geist Gottes in mir kann das nur überprüfen. Und es gibt noch eine spezielle Gabe dafür, die Gabe der Unterscheidung der Geister, von der Paulus spricht. Sehr selten, sehr kostbar, wichtiger als je zuvor. Wer diese Gabe hat, spürt in sich sofort, ob etwas von Gott ist, ob es rein menschlich ist oder ob dunkle Mächte dahinter stehen. Das Gute festzuhalten, dabei war man, gehört nur noch das dazu, was danach steht, von jeder Form des Bösen Abstand zu halten. Vers 22, von jeder Art des Bösen haltet euch fern. Oder man kann übersetzen, meidet das Böse in jeder Gestalt, Form und Beschaffenheit. Interessant ist tatsächlich, dass hier steht, von jeder Art oder jeder Gattung des Bösen. Das Gute ist einfach, da steht nur das Gute, haltet fest. Das ist ein einfacher göttlicher Art, das Gute, das erkennt der Geist. Das Böse hat viele Arten und Gattungen, es hat viele Erscheinungsformen. Es gibt auch fromme Formen des Bösen oder fromm getarnte Formen des Bösen. Es hängt damit zusammen, dass es auch fromme religiöse Dämonen gibt, gar nicht so selten. Und sich von jeder Manifestation des Bösen fernzuhalten, bedeutet vom Textzusammenhang her zunächst, sich von falschen Prophetien und möglicherweise falschen Propheten, auch von falschem Sprachengebet und gefälschten Geistesgaben, von falschen Lehren und erst recht Okkulten und Falschreligionen fernzuhalten. Jeder Art des Bösen haltet euch fern. Das schließt alles ein, was dem Willen Gottes, dem Guten, entgegensteht. Also von jeder bösen Lehre, jedem bösen Verhalten, jeder Manifestation des Bösen haben wir uns fernzuhalten. Und das ist eine aktive Entscheidung. Das kann ein entschiedenes Nein-Sagen bedeuten, ein entschiedenes Nicht-Mitmachen, ein entschiedenes Nicht-Besuchen von Veranstaltungen, ein sich nicht mitbeteiligen an Aktivitäten, ein Nicht-Ansehen von Filmen und Videos und so weiter. Und wir merken, diese letzte Anweisung geht jetzt schon weit über den Kontext zur Jahreslosung oder der Prophetie hinaus. Das ist sehr umfassend gemeint und hat doch ganz viel damit zu tun. Denn jede Manifestation des Bösen, der wir uns aussetzen, befleckt oder beeinträchtigt uns in der geistlichen Klarheit und im Hören auf Gott. Auch im Empfang von Prophetien und unserer Fähigkeit zum Prüfen. Und so führt also jede Manifestation des Bösen, der wir nicht ausweichen, auch zu einer Beeinträchtigung oder Auslöschung des Heiligen Geistes. Und dann schließt sich der Kreis wieder. Und dann merken wir, wie diese fünf Befehle ganz eng zusammengehören. Ich übersetze es nochmal ausführlich. Den Geist löscht nicht aus, dämpft nicht, unterdrückt nicht, macht nicht unwirksam. Prophetien verachtet nicht, schätzt nicht gering. Prüft aber alles, um Bewährtes, Echtes und Anerkennenswertes herauszufinden. Und haltet fest, was gut und edel, gesund und schön, hervorragend und nützlich ist. Nehmt es innerlich in Besitz, dass es euch erhalten bleibt und euer Leben ausfüllt. Von jeder Art, Manifestation, Gestalt und jedem Anschein des Bösen haltet euch fern, entfernt euch, haltet maximalen Abstand und meidet es. So mal ganz ausführlich diese fünf Befehle. Jahreslosung in ihrem Textzusammenhang.